Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen alle miteinander. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben eine besondere Predigtreihe. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass gerade bei dem Thema Insights das Interesse hoch ist. Und Leute haben mich auch letzte Woche schon begrüßt und haben gesagt, ich bin extra gekommen, weil ich interessiere mich für die Endzeit. Und das finde ich sehr hoch interessant. Und es ist vielleicht auch so, dass wir das alles spüren. Wir leben in einer besonderen Zeit. Gerade sehr viele Ängste unsere Gesellschaft in Besitz nehmen wollen, auch die Kirche in Besitz nehmen wollen. Nach Corona, diese vielen, vielen Kriege, in denen wir jetzt auch so manchmal, wenn wir den Fernseher einschalten, auch gefangen sind mit Angst, mit Respekt. Und wir haben aber gelernt in den letzten zwei Wochen, wo wir unsere Endzeit-Predigtreihe haben, die heißt Krisenfest in der Endzeit. Es ist so eine Art Schlechtwetterpredigt, nicht wahr? Sie ist nicht dafür geeignet, damit du gute Gefühle hast und dann nach Hause gehst und Schmetterlinge in deinem Bauch hast, sondern du, diese Predigtreihe ist dafür da, dich wetterfest zu machen und dass du bereit bist für die letzten Tage. Und letzte Woche haben wir sogar schon festgelegt, seitdem, wann wir Endzeit haben. Seit der Auferstehung Jesu haben wir schon Endzeit. Amen, der Herr kommt bald. Das haben sogar die ersten Christen gerufen, als sie ins Kolosseum gegangen sind. Und wir haben in der ersten Woche, also vor zwei Wochen, haben wir geklärt, was das erste, die erste Ermutigung ist von Jesus in der Endzeit. Und das ist, fürchtet euch nicht. Amen. Manche Prediger, die über Endzeit sprechen, da hast du hinterher mehr Angst als vorher. Aber Jesus sagt, wir leben in der Endzeit und das ist eine gute Zeit. Fürchtet euch nicht. Amen. Denn wir sind das Licht der Welt. Amen. Und das letztes Mal hatten wir das Thema, dass wir erkennen sollen, die falschen Propheten und die falschen Christusse, die Propheten kommen heute. Und da haben wir gesagt, Gott bringt uns mehr Klarheit statt Verwirrung. Und Kopflosigkeit gibt er uns scharfe Unterscheidung und einen klaren Sinn. Falsche Christusse erkennt man am besten, wenn man das Original kennt, wenn du Jesus kennst. Und letzte Woche habe ich euch auch ein bisschen geärgert, habe ich über die Entrückung gesprochen, wir haben es so angeschnitten, wir werden es sicher nochmal vertiefen. Und ihr habt sicher gemerkt, dass ich persönlich davon überzeugt bin, dass wir erst nach der Trübsal entrückt werden. Ich bin mir aber bewusst, dass in der Kirche, in der ich diene, im Bund fröhlicher Pastoren, die meisten glauben, dass wir vor der Trübsal entrückt werden. Falls ich also jemand seine Laune verdorben habe letzte Woche, dann entschuldige ich mich nochmal herzlich. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich weiß es nicht und die anderen wissen es auch nicht, aber Jesus weiß es, Amen. Aber wenn wir dann einmal vor Jesus stehen, sollst du dann nicht zu mir sagen, Pastor, du hast mich nicht vorbereitet, ich bin doch erst nach der Trübsal entrückt worden. Und deswegen gibt es heute wieder eine Schlechtwetterpredigt. Bist du bereit? Amen. Weißt du mehr? Wir lesen Gottes Wort. Wir sind immer noch in der fünften Rede Jesu. Du findest sie in Matthäus 24. Und wir lesen die Verse 6 bis 14. Und Jesus spricht, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Amen. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist erst der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Wow. Und jetzt kommt der Kernvers für heute. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und wolltest du nochmal das Datum wissen, wann Jesus wiederkommt? Hier steht es, ja. Und dann wird das Ende kommen. Amen. Das heißt, wenn wir das Evangelium verkündigen und alle es gehört haben, dann wird das Ende kommen. Amen. Ihr Lieben, wir hatten letzte Woche das Thema, wie kann ich falsche Christus erkennen? Heute ist der Kernvers Vers 11. Wie kann ich unterscheiden zwischen guten Propheten, biblischen Propheten und falschen Propheten? Und es ist ein sehr wichtiges Thema, weil ich weiß, ihr alle kommt ja nicht nur sonntags, um Gottes Wort zu hören. Ihr seid auch sehr stark in YouTube unterwegs. Ne? YouTube ist unser großer Konkurrent als Pastoren. Früher war das doch einfach. Ne? Da kamen die Leute nur zu deinem Gottesdienst. Jetzt schaut ihr alle YouTube. Und da habt ihr tausende von Pastoren, die ihr hört, und tausende von Propheten. Und diese Predigt ist ein bisschen ein Training. Manchmal rufen mich Leute an und sagen, Pastor, kennst du den und den Prophet schon und was soll ich davon halten? Und diese Predigt ist dafür da, damit du trainiert wirst, gute Propheten von falschen Propheten zu unterscheiden. Und ich habe so die Möglichkeit gehabt, heute euch eine ganze Liste von falschen Propheten zu präsentieren und was es alles für falsche Prophetien gibt. Aber da werden wir heute Abend noch nicht fertig. Und deswegen habe ich mich entschlossen, ich lehre euch einfach das Original. Was ist ein guter Prophet? Was ist gute, gesunde Prophetie? Und dann kannst du auch das Kranke unterscheiden. Amen. Was denn mehr? Kommen wir zum Kern. Was ist eigentlich Prophetie? Prophetie ist ein griechisches Wort. Besteht aus zwei Wörtern. Prophemie. Pro heißt für und Femi heißt reden. Für jemand reden. Ein guter Prophet, ein gesunder Prophet redet für jemanden. Und der allererste Prophet, das wisst ihr sicher selber, ist Gott selbst. Gott ist ein prophetischer Gott. Nun, Luther, unser geliebter Luther, hat in unseren Bibeln, und ich glaube Elberfelder übersetzt es auch, wenn ihr nochmal schaut, dann übersetzt er das Wort Prophemie als Weissagen. Und Weissagen hört sich so spooky an. Ja? Da denken wir so an diese alte Mütterchen mit dem Kopftuch und mit ihrer Glaskugel und die dann da drüber streicht und so weiter noch eine Kerze anzündet und dann weissagt sie dir die Zukunft, was das Schicksal, was auch immer das Schicksal ist, dir vorherbestimmt hat. Nicht so Prophetie. Wenn Gott prophezeit, wenn Gott spricht, dann sagt er nicht so wie das alte Mütterchen mit ihrem Kopftuch die Zukunft voraus, sondern wenn Gott redet, dann kommen Dinge in Existenz. Gott ist ein Schöpfer und er schöpft durch sein Wort. 1. Mose 1, Vers 3, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Wow. Das macht unser Bruder Afschar, nicht wahr? Wenn der oben die richtigen Knöpfe bedient, dann ist hier Licht. Amen. Aber weißt du, unser Herr, er sprach und Dinge kommen in Existenz. Das heißt, Prophetie ist nicht so, ich sage voraus, was das Schicksal bestimmt hat. Nein, Prophetie schafft Dinge. Prophetie bringt Dinge in Existenz. Wenn du wortwörtlich das Hebräische übersetzt, was das prophetische Wort in Hebräisch heißt, dann heißt es hier sogar, und Gott sprach, es ist Licht. Er sprach, als es noch finster war, und es wurde Licht. Das finde ich total begeisternd. Wir als Christen, wir sind oft umstandsabhängig. Und ich sage manchmal so gern, wir sind Umstandschristen, nicht wahr? Wir lassen unser Glauben, unsere Gefühle oft von unseren Umständen bestimmen. Gott bestimmt die Umstände durch sein Wort. Amen. Er sprach, als es noch finster war, und die Umstände passen sich seinem Wort an. Das ist die Natur von Prophetie. Gott spricht und Dinge kommen in Existenz. Hebräer 11, Vers 3. Da sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass Sichtbare nicht aus Erscheinenden oder aus Unsichtbaren geworden sind. Wow, alles, was wir hier sehen, die Gardinen, die Wände, das Holz, dieser Bau, all dies wurde geschaffen durch Gottes Wort, aus unsichtbarer Materie kam Materie in Existenz. Das ist Wahnsinn. Ja, ich weiß, viele glauben an den Urknall und so weiter, aber wir glauben, dass alles das, was wir sehen, all die Moleküle, auf denen du gerade sitzt, deinem Stuhl, sie wurden in Existenz gebracht durch das ewige, durch das gewaltige, kreative Wort Gottes. Amen. Und all das wird auch zusammengehalten durch sein Wort, so lesen wir auch im Hebräer. Das heißt also, wir haben hier Prophetie, eine ganz andere Natur. Gott ist ein kreativer Gott. Durch sein Wort bringt er Dinge in Existenz. Gott schafft auch Geschichte. Er schreibt Geschichte in unserem Leben. So haben wir Gottes Gericht und Gottes Gnade auch in der Geschichte. Gott ist ein Geschichtsschreiber. Er ist nicht nur dieses Mütterchen, was in die Glaskugel schaut und guckt, wie das Schicksal Geschichte schreibt. Nein, Gott schreibt selber Geschichte. Da haben wir zum Beispiel das Gerichtswort aus Jeremia 49. Sehr begeistert. Wer schon mal in Petra war, Petra liegt ja in Jordanien. Vielleicht nächstes Mal, wenn wir nach Israel zusammenfahren, machen wir auch einen kleinen Exkurs. Dann fährst du mit einem kleinen Minibus über die israelisch-jordanische Grenze, über den Jordan. Und dann fahren wir nach Petra, das ist die Felsenstadt in Jordanien. Eine berühmte Stadt, wo ein mächtiges Volk gelebt hat, die sogenannten Edomiter. Das war ein Wüstenvolk. Sie waren übrigens verwandt mit den Israeliten, denn sie waren die Söhne Esaus. Das war ein Brudervolk. Aber wie das manchmal so in der Familie ist, ne? Geschwister streiten sich und so haben sich Israelis und Edomiter nie so gut verstanden. Und damals, als Israel vorbeizog an Jordanien, um in das gelobte Land zu kommen, waren die Edomiter nicht so hilfreich, haben noch andere unschöne Sachen gemacht. Und Gott bringt Gericht über dieses Volk. Er spricht durch den Propheten Jeremia, der hat gelebt 630 vor Christus und die Blütezeit von Petra war ungefähr im 3. Jahrhundert, also 300 Jahre später. Und er prophezeit er hier über das Volk der Edomiter in Petra. Deine Furchtbarkeit, der Übermut deines Herzens haben dich getäuscht, dich in den Schlupfwinkeln der Felsen wohnt, den Gipfel des Hügels besetzt hält. Wenn du dein Nest hochbaust wie die Adler, ich werde dich von dort hinabstürzen, spricht der Herr. Und dann am Ende spricht der Herr, und dort wird niemand wohnen und kein Menschenkind sich dort aufhalten. Das ist nur einer der Felsentempel, die die gewaltigen Edomiter dort in die Felsen hinein gemeißelt haben. Seine ganze Palastanlage, hochherrschaftlich, aber kein Mensch wohnt dort mehr. Genau wie Gottes Wort es gesagt hat, so traf auch Gottes Gerichtswort über die Edomiter ein. Aber Gott schreibt auch Geschichte mit mir, mit dir. Wir sind nicht Sklaven des Schicksals, sondern Gott hat gute Pläne für uns. Es gibt sogar ein Buch, in dem alle unsere Tage eingeschrieben sind. Amen. Gott hat gute Pläne mit uns. Und das lesen wir durch Gottes Wort. Wir glauben, dass Gott einen guten Plan hat mit jedem Volk, aber auch mit seinem Volk der Juden. Und so lesen wir, und wir wissen auch aus der Geschichte, als Israel vertrieben worden ist, das zweite Mal ins Exil gekommen ist, nach dem jüdischen Krieg, 70 nach Christus, wurde Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Die Römer haben dort eine Stadt für Jupiter, für den höchsten Gott, gebaut. Und den Israelis und den Juden war es verboten, über viele, viele Jahre überhaupt zurückzukehren in ihr Land, in ihre Stadt, die sie so verehrt haben, die ihr Zentrum ihres Glaubens war. Und so wurden die Juden verstreut in über 118 Nationen über die Welt hinaus. Und Jeremia, er sagt voraus, In Jeremia 23, 3 und 8. Und ich werde die Überreste meiner Schafe sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie vertrieben habe, und sie sollen in ihr Land zurückkommen. Jeremia, haben wir schon gelernt, schrieb das 630 vor Christus. Das war circa 40 Jahre vor dem ersten Exil. Das erste Exil, wisst ihr ja, da wurden sie nach Persien, nach Irak, wurde das Volk Gottes ins Exil geführt. Aber der Jeremia schaut wie über so, ich weiß nicht, ob du schon mal wandern warst in den Alpen, und manchmal siehst du einen Berg und dahinter noch viele, viele Kilometer weiter noch einen zweiten Berg. Und Jeremia, wie in einer Vision, sieht zwei Zeitpunkte zur gleichen Zeit. Das erste Exil 590 nach Irak, Iran, und das zweite Exil 70 nach Christus, wo die Römer die Juden in alle Nationen vertrieben haben. Und er sieht noch einen dritten Berg, noch weiter, 2000 Jahre später, 1948, als alle Juden zurückkehrten in ihr Land. Wow, ich liebe Prophetie. Und Prophetie kommt von dem prophetischen Gott, der Geschichte schreibt. Da gibt es noch einen wunderschönen Vers aus 5. Mose 32, 11. Da heißt es hier, wie der Adler seine Flügel ausbreitet und seine Jungen auf seinen Schwingen trägt, so leitete der Herr Israel. Moses noch älteres, 1200 Jahre vor Christus geschrieben. Und hier ist ein ganz kleines Detail der Rückkehr der Juden. Und eine unerzählte Geschichte Israels ist ja, dass bei der Staatsgründung Israel Hunderttausende von Juden aus allen arabischen Ländern vertrieben worden sind. Das weiß heute kaum noch jemand. Und sie waren dort auch in Lebensgefahr, wie immer die Juden in Lebensgefahr waren. Und es gab drei Aktionen, und zwar die erste will ich nur erzählen, und zwar das Unternehmen Fliegender Teppich. Es war eine Aktion zwischen Israelis und Briten zusammen, und da gab es eine jüdische Gemeinde im Jemen. Wir sind auch öfter jetzt mal wieder im Fernsehen. Und von einem zum anderen Tag haben alle jüdischen Rabbiner entschieden, wir müssen nach Hause, nach Israel. Island hatten sie noch nie gesehen. Und sie wohnten in der Wüste, und irgendwie hat Gott in ihr Herz gelegt, viele heute noch ein Wunder, dass sie nach Aden, der Hauptstadt von Jemen, ging, und dort standen die Flugzeuge bereit und haben sie dann nach Israel, in das Land, was sie noch nie gesehen hatten, zurückgeflogen. Das Problem war, sie waren Wüstenbewohner, diese Juden, und hatten noch nie in ihrem Leben ein Flugzeug gesehen. Und als die Briten sagten, wir werden euch jetzt ein Flugzeug verfrachten, da waren sie überhaupt nicht überrascht, denn sie kannten Gottes Wort und sagte, unser Gott wird uns mit Adlern zurückfliegen in unser Land. Wow, das war ein Wunder von vielen, vielen Wundern, die Gott als Geschichtsschreiber getan hat. Gott ist ein prophetischer Gott, er bringt Dinge in Existenz und er schreibt auch Geschichte mit seinem Volk, er schreibt auch Geschichte mit mir und dir. Amen. Das ist ganz wichtig, dass wir erstmal erkennen, was ist Prophetie. Prophetie ist das Wesen unseres kreativen Gottes. Nun in der Apostelgeschichte 11, Vers 27 und 28 lesen wir, dass neutestamentliche Prophetie auch Aspekte hat, wo Propheten die Zukunft vorausgesagt haben. Aber wir werden heute noch erkennen, dass das noch weit darüber hinausgeht. Wir in den ersten Tagen der Gemeinde traf sich die Gemeinde ja nicht nur in Jerusalem, dort waren Juden, die Jesus folgten, sondern sie trafen sich auch in Syrien, in unserer Vorbildsgemeinde, eine internationale Gemeinde in Antiochia. Und ein Prophet kam in diese Gemeinde und dann heißt es, in diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia herab. Einer von ihnen mit Namen Agabus. Er stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte, die trat auch unter Claudius ein. Also wir sehen hier, das Neue Testament kannte Propheten wie auch im Alten Testament. Und Prophetie hat auch die Funktion, Zukunft vorherzusagen. Aber nicht nur. Die gingen also nicht alle nach Hause und sagten, wow, heute war sogar ein Prophet in der Gemeinde und hat uns etwas vorausgesagt, was sogar in Erfüllung gekommen ist, und kamen alle nach Hause und waren alle ganz blessed und gesegnet. Nein, sie beteten und fasteten, und wir sehen sehr schön in der ersten Gemeinde in Antiochia, wie Geistesgaben kooperiert haben. Das heißt, du hast hier ein Wort der Erkenntnis und hat sich dann später mit den Ältesten, als sie darüber gebetet haben, über diese Prophetie, haben sie gesagt, durch den Geist Gottes, wir erkennen, Gott schreibt Geschichte, er bringt sogar eine Hungersnot über Jerusalem, aber das ist für uns eine Chance, wir werden entscheiden, eine Hilfsaktion zu starten für die Gemeinde in Jerusalem, und so sandten sie Geld und finanzielle Hilfe für die Gemeinde in Jerusalem, und viele, viele Menschen kamen gerade durch diese Taten der Barmherzigkeit zum Glauben. Und das, glaube ich, ist so ähnlich wie das, was wir im Moment als ICB erleben. Wir haben ja jetzt Spenden gesammelt für unsere Partnergemeinde in Beirut. Schöne Grüße soll ich übrigens sagen von Pastor Andrew Salame aus Beirut. Und ihr habt über 2000 Euro gesammelt für unsere Gemeinde in Beirut, die gerade Tausende von Flüchtlingen aus dem Südlibanon jeden Tag warme Speisen, Matratzen, Kleidung, und wir haben jetzt als AVC Anfang letzter Woche 10.000 Euro überwiesen für Pastor Andrew, und ihr habt ein Fünftel davon finanziert. Gott segne euch. Wir sind dabei, Geschichte mit Gott zu schreiben, aber wir haben unser Herzen geöffnet, und das ist die Funktion von Prophetie, das ist auch die Funktion von dem Wort der Weisheit, dass wir gemeinsam mit Gott Geschichte schreiben. Nun, wir sehen neben der Funktion, in die Zukunft zu schauen und uns hineinzubringen in den Plan Gottes, mit ihm Geschichte zu schreiben, dass Prophetie sehr stark im Neuen Testament die Funktion hat, zu trösten, zu erbauen und zu ermahnen. So lesen wir das im 1. Korinther 14, Vers 3. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung oder Ermunterung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Das heißt, wir lernen gerade das Original kennen. Was macht echte Prophetie aus? Echte Prophetie im Neuen Testament dient dazu, Menschen zu erbauen, zu stärken. Das griechische Wort Oikonomia heißt sogar wie ein Haus aufbauen. Das heißt, wenn wir prophetische Gaben operieren, dann hat es immer ein Ziel, Menschen stark zu machen, Menschen zu erbauen und zu trösten. In 1. Korinther 14, Vers 5 heißt es, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr prophetisch redet. Wer aber prophetisch redet, ist größer als der, der in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde was empfängt? Erbauen. Das heißt, prophetische Gaben sind dazu da, die Gemeinde zu stärken. Das zweite ist trösten. Wir haben in Apostelgeschichte 15, 32 eine wunderschöne Geschichte von zwei Propheten, die kamen in die Gemeinde von Antiochia nach dem größten Gemeindestreit. Die erste Gemeinde stritt sich um das Thema, ist ein Christ, ein echter Christ, auch ohne Beschneidung? Und es gab tatsächlich Hardliner, die gesagt haben, wenn du nicht beschnitten bist, wenn du kein Schweinefleisch oder wenn du sogar Schweinefleisch isst, dann bist du kein richtiger Christ. Es war ein Potenzial, dass sogar die erste Gemeinde fast zerbrochen war. Und es waren viele zerbrochene Herzen und viele Christen, die sich abgelehnt gefühlt haben von den Hardlinern. Und so kam aus der Gemeinde in Jerusalem Judas und Silas, so heißt es hier, die selbst Propheten waren, und ermunterten oder trösteten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Wir sprechen gerade über originale Propheten. Ein originaler Prophet im Neuen Testament hat welche Funktion? Menschen zu stärken, Menschen zu trösten. Was hat noch Prophetie für eine Funktion? Prophetie, wie wir schon gesagt haben, ist kreativ, bringt Dinge ins Leben, setzt Gaben und Berufungen frei. Da heißt es in Apostelgeschichte 13, Vers 2, als die Gemeinde in Antiochia, als sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Wow! Das heißt, Prophetie hat die Funktion, Menschen zu trösten, Menschen zu stärken, aber wenn prophetische Rede geschieht, dann werden auch Berufungen freigesetzt. Dann werden Dinge, die verborgen sind in deinem Herzen, die werden auf einmal belebt. Da ist hier ein Saulus. Weißt du, wer Saulus war? Saulus war ein Killer. Er hat die erste Gemeinde, hat der Menschen umgebracht. Ich glaube, mit so einer Geschichte, Saulus hat einfach, wenn jemand zu ihm gekommen wäre, hätte gesagt, ich will dich als Pastor berufen. Ich meine, was war sein Alltag? Er hat vor Leuten gepredigt, deren Verwandten er ins Gefängnis geworfen hat oder umgebracht hat. Ich glaube, er hat nie daran geglaubt, Gott will mich berufen. Und ich glaube gerade jetzt, und ich glaube, dass ich durch den Heiligen Geist gerade jetzt spreche, dass viele Menschen hier sitzen und sie sagen, Gott wird jeden gebrauchen, aber mich bestimmt nicht, wenn du meine Geschichte kennst. Aber wenn der Heilige Geist kommt, wenn Prophetie fließt, dann werden Menschen freigesetzt. Und ich glaube es auch heute, dass Menschen, die zu sich selbst sagen, Gott wird mich niemals gebrauchen, Prophetie setzt Gaben frei. Amen. Gott setzt Berufung frei. Und interessanterweise steht hier, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Also keine Angst, wenn jetzt nach dem Gottesdienst jemand zu dir kommt und sagt, Bruder, ich glaube, Gott hat mir ein Wort gegeben, du wirst Missionar in Afrika, nicht wahr? Dann darfst du antworten, aha, ich habe Apostelgeschichte 13,2 gesprochen, wenn jemand mich als Missionar nach Afrika schickt, dann wird Gott erst zu mir sprechen. Amen. Weißt du, das gilt übrigens auch für alle Schwestern. Ich habe so eine Erfahrung, die ich 35 Jahre im Gemeindedienst habe. Dann gibt es so manche Brüder, die gehen zu manchen Schwestern und sagen, der Herr hat mir heute gezeigt, du wirst meine Frau. Du wirst mich heiraten. Und wisst ihr, was die richtige Antwort ist? Wenn der Herr dir das gesagt hat, dann wird der Herr mir das auch zeigen. Tschüss. Amen. Weißt du, das heißt, wahre Prophetie bestätigt das, was Gott in dein Herz gelegt hat. Apostelgeschichte 22, 12 bis 15 lesen wir auch von einem Detail. Als Hananias damals zu Saulus, da war noch ein Killer, hingegangen ist mit schlotternden Knien, mit pochendem Herzchen, nicht wahr, hat ihm die Hände aufgelegt und hat geprophezeit, du wirst allen Menschen ein Zeuge sein. Krass. Hananias fürchtete Saulus. Hananias war der Letzte, der glauben könnte, dass Gott einen Killer umdrehen würde und ihn als Zeugnis für alle Menschen zu gebrauchen. Prophetie öffnet deine Augen. Prophetie schenkt dir die Brille von Jesus. Durch den prophetischen Geist schaute Jesus Petrus an, der damals auch Simon hieß. Er wusste genau, aus welchem Holz Simon geschnitzt war. Aber durch den Heiligen Geist sprach er zu ihm, und du wirst Petrus heißen. Was nicht der Fels heißt, sondern Steinchen. Aber Gott wird dich gebrauchen. Das heißt Prophetie. Wenn Prophetie über uns kommt, dann sehen wir in Menschen Dinge, die kein anderer Mensch sieht. Vielleicht sogar noch nicht einmal der Mensch selber. Prophetie setzt Gaben und Berufung frei. 1. Timotheus 4, Vers 14, da sagt Paulus zu Timotheus, vernachlässige nicht die Gnadengabe, das Charisma in dir, die dir gegeben worden ist. Wodurch? Durch Prophetie und Handauflegung durch die Ältesten. Seht ihr, wie wichtig Gemeinde ist? Seht ihr, wie wichtig es ist, dass gekommen seid. Gott spricht zu dir im Wohnzimmer. Amen. Aber Gott spricht auch durch Gemeinschaft. Deswegen treffen wir uns. Nicht nur sonntags, sondern auch in der Kleingruppe. Amen. Preis der Herr, wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen sogar körperlichen Kontakt, damit wir weiter wachsen können in unseren Berufungen und in unseren geistlichen Gaben. Nun, die Bibel, das Neue Testament, lehrt, dass es eine Qualitätsunterschied gibt zwischen der Gabe der Prophetie. In 1. Korinther 12, Verse 8 bis 10 spricht es sogar von einem Wort der Erkenntnis und einem Wort der Weisheit. Da steht übrigens nicht, jemand hat eine Gabe der Erkenntnis und eine Gabe der Weisheit. Sehr, sehr wichtig, das zu erkennen. Als nämlich Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, da hat er ihnen mal so eine Quizfrage gestellt. Er hat sie gefragt, was sagen die Menschen, wer ich bin? Und dann sagen seine Jünger, ja, manche sagen, du bist der Elia, manche sagen, du bist der Jeremia, du bist der Prophet, der kommen soll. Und dann sagt Petrus zu ihm, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet zu ihm, das hast du nicht von dir selber gewusst. Das hat dir mein Vater im Himmel offenbart, das hat der Heilige Geist dir gegeben. Das ist ein Splitter von Gottes Allwissenheit, hat sein Intellekt berührt. Das ist ein Wort der Erkenntnis. 5 Minuten später gibt Jesus seinen Jüngern eine Prophetie, dass er nämlich vieles erleiden muss, gequält werden muss und sogar am Kreuz sterben muss. Und Petrus kommt zu ihm und aus seinem Herzen heraus sagt, das soll dir nicht geschehen, du darfst auf keinen Fall sterben. Nicht wahr? Weil Petrus hatte ja eine eigene Agenda mit Jesus. Er hat ja gehofft, dass Jesus das jüdische Volk durch Militärgewalt befreien würde, nicht wahr? Aber so ist das. Wenn wir Jesus kennenlernen, dann ist er der ganz andere. Jesus ist manchmal nicht mit mir einer Meinung. Er ist auch manchmal mit dir nicht einer Meinung. Amen. Das ist manchmal nicht so einfach, nicht wahr? Und wenn du das letzte Mal deine Bibel gelesen hast, hast dich nicht geärgert. Dann musst du dich immer fragen, lese ich die Bibel immer noch richtig? Weil Jesus sagt manchmal Dinge, die schwierig sind für uns. Und dann sagt Jesus zu Petrus, weiche hinter mich, Satan. Nicht wahr? Eben noch prophezeit durch den Heiligen Geist ein Wort der Erkenntnis, ein Splitter von Gottes Allwissenheit und dann schon wieder aus seinem Herzen, aus seinem sündigen Ego. Es gibt einen Qualitätsunterschied zwischen der Gabe der Prophetie und dem Amt des Propheten. Wir lesen zum Beispiel in Epheser 4, Verse 11 bis 12, dass Jesus Christus, der Auferstandene, seiner Gemeinde hat nicht nur Geistesgaben geschenkt, nicht nur Charismen, er hat nicht nur Geistesfrüchte geschenkt, er gibt auch Dienste. Da heißt es hier, und Jesus hat die einen als Apostel gegeben, die andere als Propheten. Hier sind die Originalen. Andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Und jetzt kommt die Aufgabe eines echten Propheten. Was ist die Aufgabe eines echten Propheten? Du sagst, prophezeien ist nicht schlecht, ist richtig. Aber jetzt kommt die Kernaufgabe eines echten Propheten. Zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, wofür? Für die Erbauung des Leibes Christi. Das heißt, die Hauptperformance, die Haupttätigkeit eines Propheten ist nicht, eine Prophetie nach der anderen loszulassen, sondern sich um die Gemeinde zu kümmern und Menschen an seiner Seite zu rufen und sie auszubilden und freizusetzen, auch den Dienst des Propheten zu tun oder zu prophezeien. Das heißt, das ist die Aufgabe des Dienstes. Andere Menschen zu fördern, andere Menschen hineinzuführen in den Dienst. Nun, in der Bibel, wer die Bibel so richtig studiert, Im 1. Korinther 12, ziemlich am Ende, da fragt Paulus, sind alle Propheten? Das ist eine rhetorische Frage. Und er beantwortet, nein, sind nicht alle Propheten. Und dann heißt es im 1. Korinther 14, ihr aber könnt alle prophetisch reden. Mario, ist das nicht ein Widerspruch? Es ist kein Widerspruch, weil das bei dem einen handelt es sich um die Gabe der Prophetie und wir alle können prophetisch reden, nach 1. Korinther 14. Aber es gibt verschiedene Ämter, wo jemand ein Amt des Propheten bekommt und das sind nicht alle zu berufen. Nun, ich möchte gerne jetzt übergehen zu einer Angewohnheit, die wir schon im Neuen Testament in den ersten Tagen der Christenheit lernen, dass selbst Menschen, die Propheten waren, wie zum Beispiel Agabus, der die Hungersnot vorhergesagt hat, dass dort eine Angewohnheit war, Prophetie und auch Propheten zu prüfen. Gibt es nämlich die Geschichte in Apostelgeschichte 21, 8 bis 11, da sich Paulus und seine Jünger bei dem Evangelisten Philippus aufhielt. Und dann kam der große Prophet. Philippus hat übrigens auch Töchter, die alle prophetisch reden konnten, also die Gabe der Prophetie hatten. Und dann kam der Prophet. Und wie Propheten so sind, da wurde das richtig dramatisch, nahm den Gürtel des Paulus, band sich damit die Hände, band sich damit die Füße, so als prophetische, symbolische Handlung und sagt, der, dem dieser Gürtel gehört, der wird in Jerusalem gefangen genommen werden und gefoltert werden. Alle Jünger sagten, Halleluja, das ist ja wunderbar, der Prophet kommt ins Haus, endlich wissen wir, was die Zukunft ist, nicht wahr? Und sagten zu Paulus, Auslegung ist, der Flug nach Jerusalem wird gecancelt. Amen, wir fahren nach Teneriffa, Amen, machen ein bisschen Urlaub. Denn wer will schon gefangen genommen werden? Und Paulus antwortete, das ist hochinteressant, wie wir Prophetien auslegen. Das ist so eine Lektion par excellence. Er sagt, Paulus zu ihm, macht mir das Herz nicht schwer. Ich weiß das alles schon, dass ich gefangen genommen werde. Ich weiß aber nicht nur das Detail, sondern Gott hat mir sogar gezeigt, so wie den Propheten, der über 2, 3 Berge hinaussieht, dass meine Gefangennahme dazu dient, dass Gott Geschichte schreibt und ich sogar von dem Kaiser in Rom Zeugnis ablegen werde für Jesus. Wow! Das heißt, wie können wir Prophetien prüfen? Indem du den Sender der Prophetie persönlich kennst. Ich möchte dich heute fragen, kennst du den Heiligen Geist? Amen. Wenn du ihn noch nicht kennst, dann werden wir heute gerne für dich beten, dass du getauft wirst in die Taufe des Heiligen Geistes. Amen. Der Heilige Geist ist nicht nur dein Diener, oder er ist überhaupt nicht dein Diener, sondern du bist Diener des Heiligen Geistes. Amen. Aber wir müssen eine persönliche Beziehung zu dem Heiligen Geist haben, zu dem, der die Prophetie schenkt, damit wir echte Prophetie auch richtig verstehen können. Genauso wie mit meinen Liebesbriefen. Ich habe immer noch die Liebesbriefe, die meine Frau mir geschrieben hat, vor 42 Jahren. Wow. Wenn ich sie dir geben würde, und ich gebe sie dir 100% nicht, dann würdest du sie lesen und würdest kein Wort verstehen. Warum? Weil du hast keine Beziehung zu meiner Frau. Ich verstehe sie, weil wir haben Sachen geschrieben, die zwischen den Zeilen sind. Willst du Prophetie verstehen? Willst du nicht irregeführt werden durch Prophetie? Musst du den, der Prophetie gibt, kennenlernen. Und ich möchte dich heute einladen, lerne den Heiligen Geist kennen. Amen. Und nicht nur als Kraft, nicht nur als dein Hilfsmittel, um deinen Dienst zu tun, sondern als deinen Herrn und Meister. Amen. Ich habe mal ein sehr schönes Buch, das hieß Guten Morgen, Heiliger Geist. Amen. Das habe ich sehr gerne gelesen. Und es hat nochmal so betont, der Heilige Geist ist nicht nur eine unpersönliche Kraft, der Heilige Geist ist eine Person und du kannst den Heiligen Geist sogar betrügen. Er ist eine Person mit Gefühlen. Das heißt also, Prophetie zu prüfen, Prophetie zu verstehen und richtig zu reagieren und richtige Aktionen zu tun, wenn du Prophetie bekommst, musst du den Heiligen Geist kennenlernen. Nun, wir kommen in den letzten Teil und wollen zusammen lernen, wie kann ich Prophetie und wie kann ich falsche Propheten von guten Propheten unterscheiden, gute Prophetie von falscher Prophetie. 1. Thessalonicher 5, Vers 20 und 21 heißt es hier, sehr interessant, Prophetie verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute behaltet. Nun, wir werden ja nächste Woche den letzten Teil unserer ersten Predigtserie haben mit Yasu. Wie können wir das Feuer lebendig halten in einer Zeit, wo auch die Liebe in vielen erkaltet, auch Matthäus 24. Dann werden wir unseren Israel-Tag haben, auch ein sehr wichtiger Termin, weil wir haben letzte Woche gelernt, Corrie ten Boom hat die Endzeit unter den Nationalsozialisten erkannt. Warum? Weil sie gesehen hat, was mit dem jüdischen Volk passiert. Deswegen machen wir einmal im Jahr einen Israel-Tag, weil wir glauben, es ist sehr, 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 sehr wichtig, dass wir Israel sehen durch dieses Wort, durch das Wort Gottes. Nicht politisch, wir sind nicht politisch für Israel und gegen Palästinenser, wir sind für alle Völker. Amen. Wir lieben alle Völker, nicht wahr? Ihr könnt euch noch erinnern, als wir bei Herrn Abadir waren, in der Synagoge in Koblenz, da ist dieser Synagogenvorsteher aufgestanden und hat gesagt, Herr Warnschaffel, ich verstehe etwas nicht. Wir sitzen hier zusammen, und der Alkohol ist wieder geflossen, ne? In großen Strömen, nicht wahr? Schade. Und dann hat er gesagt, wir sitzen hier zusammen an einem Tisch, Juden und Nichtjuden, Juden und Christen, aus allen Nationen, Perser, Turkmenen, Araber und Juden. Und Israel, keine Freunde mehr, und Sie sitzen hier mit uns an einem Tisch. Das ist ein Wunder. ICB ist nicht politisch für Israel. Wir sind biblisch für Israel und alle Völker. Amen. Das wollte ich nur noch mal klarstellen. Aber es ist wichtig, in der Endzeit zu verstehen, was passiert mit den Juden. Und wenn in Deutschland die Gewalt gegen Juden sich vervierfacht hat, und wenn du in Berlin mit einer Kippa nicht mehr auf die Straße gehen kannst, weil du vielleicht angegriffen wirst, dann müssen wir als Gemeinde wach bleiben. Denn es ist eins der Zeichen der letzten Zeit. Und dann werden wir im neuen Jahr mit einer zweiten Predigtreihe über die Endzeit starten. Und weißt du, was die Jahreslosung ist? Der Zinzendorfer für 2025, genau dieser Vers. Prüfet alles, das Gute behaltet. Was ist mein Job als Pastor? Euch wetterfest zu machen, dass ihr 2025 die verschiedenen geistlichen Strömungen selbst beurteilen könnt. Nicht den Pastor anrufen und fragen, was denkst du darüber? Nein, du wirst selber unterscheiden können, was ist gute Prophetie, was ist schlechte Prophetie. Der Vers fängt aber an mit Prophetie verachtet nicht. Wir leben in Deutschland, in einem Land, wo es sehr viele falsche Propheten und falsche Prophetien gibt, das gibt es. Aber wir leben in einem Land, wo auch sehr viel Angst besteht gegenüber Prophetie und Charisma. Manche wissen das. Unsere Aufgabe ist, dass wir eine Balance haben. Auf der einen Seite eine große Liebe zu dem Heiligen Geist und zu den geistlichen Gaben. Und auf der anderen Seite eine Fähigkeit, Prophetie und Propheten zu prüfen. 1. Korinther 14, 29 heißt von den Propheten, aber sollen zwei oder drei reden. Wo? Da war eine Gemeinde, da waren mindestens zwei oder drei Propheten. Amen. Das ist biblisch, wenn eine Gemeinde mehrere Propheten hat. Aber, dann heißt es auch, und die anderen sollen urteilen. Merkt ihr hier diese gesunde Balance? Eine Gemeinde, die sich öffnet für den Heiligen Geist, ist gesegnet. Eine Gemeinde, die sich öffnet für die geistlichen Gaben und Ämter, ist gesegnet. Aber gleichzeitig brauchen wir eine gesunde ein gesundes Handwerkzeug. Wie können wir Prophetie unterscheiden und auch Propheten beurteilen? Und jetzt kommt mein Abschluss. Das sind zwei Dreier-Tests, wie man falsche Propheten von echten Propheten unterscheidet. Den ersten finden wir im Tanach, im Alten Testament. Steht auch vor euren Predigtnotizen. Da gibt es drei Kategorien. Das erste ist 5.